Wie so oft im Leben kommt es also darauf an. Instinkte äußern sich nicht automatenhaft immer gleich, sondern je nach den Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben gesammelt hat. Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz war hingegen noch vor 40, 50 Jahren der Ansicht gewesen, aus der Umwelt kommt ein Reiz und darauf reagiert Frau und Mann gleichförmig wie eine Maschine.
Das ist mit Sicherheit eine vollkommen falsche Annahme. Ein und dasselbe psychische System kann in einem Kontext ein solches Verhalten produzieren und in einem anderen Kontext ein vollkommen anderes Verhalten. Insofern würde man sagen, es sind nach wie vor dieselben Instinkte, die uns einleiten. Nur ist halt das Milieu der Moderne eine andere als das Milieu der Steinzeit. Von daher sieht es oberflächlich so aus, als seien wir anders gestrickt. Aber im Wesen, im anthropologischen Kern des Menschen, glaube ich, hat sich seitdem nicht wirklich was verändert.
Im Verhalten sind wir Menschen also nicht über die Steinzeit hinausgelangt. All die Technikerfolge passen da wunderbar hinein, denn die sind ohne weiteres aus dem evolutionären Überlebenskonzept abzuleiten. Möglichst wenig eigene Energie verlieren und möglichst viel Sicherheit und Bequemlichkeit erreichen. Anders sieht es jedoch mit kulturellen Dingen aus, die nicht direkt in dieses Grundschema zu passen scheinen. Gibt es eine evolutionäre Grundlage für Musik, Literatur oder gar Religion?
Je dichter man an Verhaltensweisen herankommt, die zu tun haben mit den urbiologischen Dingen wie Selbsterhaltung und Sex und Fortpflanzung und so weiter, da wird man diese Instinkte in Gänsefüßchen sehr schnell erkennen können und da wird auch kaum jemand bestreiten, dass da sehr viel tierisches Erbe auch heute bei modernen Menschen noch am Werke ist. Und wenn wir von diesem harten Kern folgen in andere Verhaltensbereiche, zum Beispiel in dem Bereich der Kooperation, ist es nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich, wo da die Instinkte, die Evolution noch eine Rolle spielen sollte. Aber Evolutionsbiologen und Psychologen zeigen, dass das auch dort eine Rolle spielt. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, kommt man in den Bereich von, naja, sagen wir Literatur und Kunst, wo überhaupt nicht mehr erkennbar ist auf den ersten Blick, wo da eine evolutionäre Grundlage sein soll, um von der Religion dann zu schweigen. Aber es gibt gute Forschungsprogramme, die zeigen, auch diese Bereiche sind nicht abgehoben von der menschlichen Natur, sondern sie sind Manifestationen unserer uralten Anlagen, die sich eben in diesen kulturellen Dingen manifestieren.
Gewalt gegen Kooperation.
Bei unserer Feldarbeit im Hochland von Westneuguinea, es waren 22 Monate Aufenthalt, haben wir Daten erhoben, auch über die aggressiven Akte. Und es hat sich herausgestellt, dass die Menschen dort, die so fröhlich sind im Alltag und so unbeschwert, dass die einen ungeheuer hohen Blutzoll zahlen. Es stirbt nämlich mindestens jeder vierte Mann eines gewaltsamen Todes. Und das ist nichts Ungewöhnliches in vielen Gesellschaften der Welt, insbesondere bei den Hochlandgesellschaften Neuguineas, auch bei manchen kriegerischen Gesellschaften in Südamerika, zum Beispiel den Yanomami. Und was uns dabei auffiel, war, dass die Leute gefangen sind in der Spirale der Rache.
Rache, das ist ein wahrhaft urwüchsiger Reflex. In den europäischen Gesellschaften ist sie zivilisatorisch gezähmt, sprich in Ersatzhandlungen versteckt, aber beileibe nicht erloschen. Ich könnte ihn umbringen. Wer von uns kennt solche Gedanken nicht?
Aug um Auge, Zahn um Zahn, das alttestamentarische Prinzip ist offenbar ungeheuer wirksam. Also die Rache ist ein ungeheuer potenter Mechanismus in uns, der uns Dinge machen lässt, die wir uns gar nicht träumen lassen.
Auch die Rache gehört also zum Allgemeingut des menschlichen Verhaltensrepertoires, überall auf der Welt. Und sie hat eine einleuchtende evolutionäre Grundlage.
Wenn jemand sich ganz extrem abseits aller Regeln stellt, dann muss er gewärtigen, dass er sehr schwer bestraft wird. Es ist das, was Trivers, einer unserer ganz wichtigen evolutionsbiologischen Theoretiker der letzten Jahrzehnte, moralistische Aggression genannt hat. Tiere machen das auch. Wenn sie das Gefühl haben, da ist einer, der alles verletzt, an Regeln, an dem Command, was bei den Viechern ja ganz deutlich auch da ist, dann muss er damit rechnen, dass er ganz schwer bestraft wird.
Eine gewissermaßen ethisch genehmigte Aggression. Gewalt ist da nicht mehr von vornherein verabscheuungswürdig. Ein Beispiel. Ein Kind wird Opfer eines Sexualmörders. Das Gericht lässt den Täter laufen, die Tat ist ihm nicht mit letzter Sicherheit nachzuweisen. Für die Eltern ist dies schwer zu ertragen. Sie wollen eine Strafe, damit die Welt für sie wieder in Ordnung kommt. Ist das nur ein uralter Racheinstinkt, dem die zivilisatorische Instanz Justiz, Gott sei Dank, einen Riegel vorschiebt?